Herrschaften, los geht's in der Big Show 532 und wir beginnen mit Fußball, mit einer sehr spannenden Runde, wie ich finde. Zum einen wieder mal dabei, nach längerer Zeit, Marc Heinrich von der FAZ. Guten Morgen, lieber Marc.
Hallo, guten Tag.
Julian Franzke vom Kicker ist mit am Start. Auch er kümmert sich um die Frankfurter Eintracht. Julian, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, grüßt euch.
Und Thomas Wagner. Wir wollten eigentlich über die Eintracht sprechen, Thomas, aber vielleicht, wenn du uns kurz ein Bild malst. Du bist in Gladbach, wenige Stunden, nachdem die Gladbacher, wir sprechen auch gleich über die Eintracht, aber nachdem die Gladbacher gegen Bayern 5:0 gewonnen haben, liegt noch Konfetti auf den Straßen. Wie ist es in Gladbach?
Also ich habe hier gerade ein paar Leute gesehen, die von der Geschäftsstelle kamen und irgendwie haben die alle denselben Gesichtsausdruck, so was Verklärtes. Ich würde mal sagen, wie so nach der ersten Liebesnacht, und ich glaube, die meisten können es irgendwie auch noch gar nicht fassen, was sich hier abgespielt hat. Eben war erst noch Nebel da, jetzt bin ich hier gerade gekommen, mir geht gerade die Sonne auf, wird weniger mit mir zu tun haben, sondern mit diesem Rauschzustand. Jeder, mit dem man spricht, sagt, das war einfach historisch, da gestern dabei gewesen zu sein. Man muss ja auch sagen, also die ersten 20 Minuten von Gladbach, sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich liebe Clubs, die sich auch in den Rausch spielen können. Und eigentlich können die Bayern ja froh sein, dass sie nicht in der ersten halben Stunde noch mehr Dinger kassiert haben. Also das war schon mal richtig geil, muss man ehrlich sagen.
Wird denn, und jetzt spanne ich gleich den Bogen zu den Frankfurtern, Marc, der Sieg in München, danach kam nichts mehr. Und das gab es ja schon mal bei den Frankfurtern. Wird auch die Gladbacher dieser Fluch treffen, Marc, denkst du?
Ja, also die Geschichte lehrt, dass nach einem Sieg in München für die Eintracht das oftmals nicht sonderlich erfreulich weiterging. Nein, da fehlt mir der Einblick, was die Gladbacher Möglichkeiten angeht. Aus der Distanz halte ich sie unter Adi Hütter nach einem etwas holprigen Start auch in der Zwischenzeit für gefestigt genug, nicht ganz so abzurauschen, wie es die Eintracht gerade tut. Aber man muss ja auch eins sagen, der Sieg der Eintracht in München war ja doch ein glücklicher und einer heroischen Abwehrleistung geschuldet, aber jetzt nicht sonderlich ein Indiz für die Klasse der Mannschaft.
So, die Überschrift für dieses Kapitel hätte sein sollen, Julian, die letzten Tage von Oliver Glasner in Frankfurt. Wie viele Tage hat er denn noch oder sitzt er verhältnismäßig fest im Sattel?
Ja, das weiß man dann immer, bis er dann irgendwann nicht mehr da ist. Also der Sportvorstand hat sich ja gestern nochmal klar geäußert und dem Trainer da sein volles Vertrauen ausgesprochen. Nur wir wissen, wie schnell es im Fußball geht. Sollten sie gegen Leipzig verlieren am Samstag, was ich nicht glaube, und dann möglicherweise Fürth seinen ersten Bundesliga-Heimsieg in der Vereinsgeschichte feiern, ausgerechnet gegen die Eintracht vor der nächsten Länderspielpause. Da wird man sich aus meiner Sicht zum Handeln gesehen zwungen, wird man im Grunde ja gezwungen. Nur, ja, bis es soweit ist, tun die Verantwortlichen natürlich gut daran, den Trainer öffentlich auch voll den Rücken zu stärken. Und die große Frage wird halt sein, ob sie, wenn sie mal wieder irgendwann ein Spiel gewinnen, vielleicht ja am Samstag gegen Leipzig, wo sie ja zu Hause bisher immer ganz gut ausgesehen haben, ob sie dann daraus den Schwung endlich mal mitnehmen können. Bislang haben sie das nicht geschafft. Den Schwung aus dem sehr, sehr glücklichen Sieg in München konnten sie nicht mitnehmen ins Spiel gegen Hertha BSC. Den Schwung aus dem wiederum sehr guten Spiel, der besten Saisonleistung gegen Piräus, konnten sie nicht mitnehmen nach Bochum. Und es findet halt gefühlt keine richtige Entwicklung statt. Es sind immer noch die gleichen Probleme, eine defensive Anfälligkeit, viele Fehlpässe in zu vielen Spielen. Keine Lösung gegen tiefe Gegner im vorderen Drittel, keine Durchschlagskraft vorne, und ja, da sehe ich keine richtigen Fortschritte, und die nächsten zwei Wochen werden sicherlich spannend bis zur nächsten Länderspielpause, weil das wäre dann natürlich die Möglichkeit, einen Cut zu machen, wenn es nicht gut geht.
Hängt das nur, Marc, mit dem Trainer zusammen, oder André Silva ist ja nicht mehr da, der weiß in Leipzig zwar auch nicht mehr, wo das Tor steht, aber wenn so viele Tore wegfallen, das ist ja nicht einfach zu kompensieren.
Ja, aber André Silva ist ja auch der Einzige, der tatsächlich weggegangen ist. Philipp Kostic ist gehalten, Ivan Indika ist gehalten worden. Und Martin Hinteregger, der zwischenzeitlich mal kokettiert hat mit Angeboten aus dem Ausland, ist da geblieben. Es ist Oliver Glasner noch nicht gelungen, eine Mannschaft aufs Feld zu schicken, die beständig die Leistung abruft, die jeder einzelne Spieler tatsächlich schon hinlänglich bewiesen hat, dass er sie zu leisten imstande ist. Und nur daran wird der Trainer auch gemessen. Nicht an Vergangenen, nicht an Erfolgen, was er in Wolfsburg vielleicht mal gemacht hat. Er hat zwei Siege bislang errungen mit der Mannschaft, die Julian hat zu Recht beschrieben. Der eine gegen Piräus war sehr, sehr gut. Sie haben 3 Siege, Sie haben in Antwerpen auch noch gewonnen, Entschuldigung. Sie haben in Antwerpen auch noch gewonnen und haben den Bundesligasieg in München sehr, sehr glücklich. Er wird nur daran gemessen, was traut man ihm in Zukunft zu und was sind die Spieler tatsächlich bereit, dafür zu investieren, dass es besser wird. Und da gibt es zu viele Fehler, zu viele auch Missgeschicke, die sich wie so ein roter Faden durch die Saison bislang ziehen, sodass man das Gefühl hat, Oliver Glasner und die Eintracht, das passt noch nicht richtig.
Wird das noch was, Thomas? Deine Ferndiagnose, du hast die Frankfurter auch die letzten Jahre auch in der Europa League begleitet.
Also ich habe vor der Saison in meinem Podcast gesagt, dass Glasner und die Eintracht überhaupt nicht passt. Weil als Typ, finde ich, passt der nicht zu diesem emotionalen, wilden Verein. Ich muss sagen, Antwerpen war ich, das war relativ glücklich. Bei Bayern muss man eigentlich 4-1 verlieren, ein überragender Trab. Dann die Leistung gegen Hertha und gerade mein Kollege hat es ja gesagt, also Piräus war wirklich gut und danach so eine Leistung in Bochum. Ich habe große Zweifel, ob er die Kurve bekommt. Ich kann das auch nicht mehr hören mit dem, ja, das Glasner-System greift dann später. In Wolfsburg war er zum selben Zeitpunkt Zweiter in der Liga, als er neu kam. Beim LASK war er Zweiter, als er neu kam. Ich glaube, man hat sich auch mit den Neuzugängen verkauft. Also Lammers, würde ich sagen, Hauge, Lindström, das passt alles noch nicht. Mit Abstrichen Borre. Es wird eine ganz schwere Saison für die Eintracht. Und ich glaube, wenn du jetzt nicht mindestens 3 Punkte holst aus den nächsten beiden Spielen, und ich weiß auch, dass im Umfeld schon über den Trainer so ein bisschen gesprochen wird. Und was ich so ein bisschen befremdlich auch finde, wenn man sich auch mit dem einen oder anderen im erweiterten Umfeld unterhält bei der Eintracht, dann heißt es immer so, ja, der Glasner will uns so ein Spielsystem jetzt einimpfen, was gut ist, weil bei Hütter haben wir eigentlich nur den wilden Hauruck-Fußball gespielt. Das, finde ich, wird auch Hütter für seine überragende Leistung in Frankfurt nicht gerecht. Also ganz schwierige Saison für die Eintracht.
Ja, wenn ich da gerade mal einhaken darf, das ist in der Tat ein Punkt, der mich auch stört. Da gibt es auch immer mal wieder Stimmen aus dem Verein, die dann vor Wochen in Hintergrundgesprächen so ein bisschen über den Hütter abgelästert haben. Ja, so nach dem Motto, das wäre so ein einfacher Fußball und sonst was gewesen. Da habe ich immer gesagt, naja, ihr wärt fast in die Champions League gekommen. Ihr habt da eure besten Jahre seit Anfang der 90er gehabt. So schlecht kann es nicht gewesen sein. Und man muss auch Fußball nicht immer wissenschaftlicher machen, als er ist. Ich sehe das ganz genauso. Es geht jetzt erstmal eigentlich darum, zu gucken, was war gut in der Vergangenheit und daran anzuknüpfen. Und die Eintracht war immer eine Mannschaft, wo die Gegner gesagt haben, oh, nach Frankfurt, da fahren wir nicht gern hin, die sind eklig zu bespielen. Ja, die Eintracht war ja auch oft, wenn man schaut, Letzter in der Fairplay-Tabelle, ja, ohne das jetzt als besonders löblich erscheinen zu lassen. Aber das zeigt ja dann doch, die sind dahin gegangen, wo es wehtut. Und das fehlt in dieser Saison total dokumentiert dadurch, dass die Eintracht ja auch die schlechteste Zweikampfquote aller 18 Bundesligisten hat. Und da dann hochtrabend immer zu erzählen von ja neuen Spielsystemen und spielerischer Weiterentwicklung und pipapo, die stecken im Abstiegskampf. Da sollte man nicht auf Entwicklung setzen, sondern auf ganz einfache Dinge und mit einfachen Mitteln versuchen, da erstmal rauszukommen. Aber ich glaube, das haben auch die Verantwortlichen noch nicht kapiert.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich das noch sagen darf. Also, ja, klar, so. Wenn ich das auch noch sagen darf, der Fußball von Glasner in Wolfsburg war ja nicht besonders attraktiv. Also von wegen tolles Spielsystem, das wollte ich auch mal ganz kurz nur sagen. Da war ordentlicher Fußball, geordnet, aber nicht besonders attraktiv.
Marc, diese Typfrage?
Ja, bitte, Marc. Ja, was Thomas eben schon mal angedeutet hat. Also Glasner hat sich was vorgestellt, was er in Frankfurt implementieren will, ein Fußballsystem, und hat danach zusammen in Zusammenarbeit mit Markus Krösche Spieler geholt, von dem bislang Boré mit Abstrichen, Jakic, der nachgeholt wurde für die 6, ja, aber ansonsten ein Hauge, ein Lindström, ein Lammers. Über einen Blanco müsste man auch mal reden, der gilt als eines der größten spanischen Talente und der muss mittlerweile im Training seine Einzelrunden drehen, weil er überhaupt nicht zum Zug kommt und er sucht sein Glück jetzt in der A-Jugend, in der U19, und von ihm heißt es, seine Berater sondieren den Markt und lassen ihn im Winter am liebsten oder würden ihn am liebsten wieder ins Schaufenster stellen und nach England oder sonst wohin ziehen lassen. Also es gelingt ihm auch noch überhaupt nicht, die Joker, die er sich da zusammengestellt hat, so zum Stechen zu bringen, dass sie ihm auch irgendwie einen Mehrwert versprechen. Und dazu kommt, dass Spieler wie Hinteregger, wie Hasebe, Julian hat eben auch angesprochen. Also es sind einfach zu viele, die nicht das zeigen, was sie in der Vergangenheit gezeigt haben. Und daran muss sich der Trainer messen lassen. Und ich bin absolut bei euch. Es wird ein ganz schweres Jahr für die Eintracht. Und mittlerweile sind auch intern, nach allem, was man hört, Julian hat es eben auch angesprochen, es wären alle zufrieden, wenn diese Saison unter dem Begriff Übergangsjahr irgendwie zusammen gezogen werden könnte, weil dass da nach oben noch viel geht, was der Verein sich ja eigentlich auf die Fahne geschrieben hat, den nächsten Schritt zu machen, etablieren unter Top 6 maximal oder eventuell Top 8, das wird dieses Jahr nicht mehr möglich sein. Dafür ist schon zu viel gespielt und sie haben 8 Punkte jetzt nach 9 Spieltagen. Also man muss einfach der Realität ins Auge sehen.
Julian, aber vom Typ her, ist nicht Oliver Glasner vom Typ her eigentlich wie Adi Hütter? Die dünken mich beide eher zurückhaltend, eher ruhige Vertreter ihrer Zunft. Das ist ja nicht der, so wie der Köln-Trainer, der da sich aufführt an der Seitenlinie wie ein Geistesgestörter. Das sind doch vom Typ her eigentlich ähnliche Typen. Ja, sind ähnliche Typen, finde ich, der Glasner und der Hütter, oder nicht?
Nein, also was das Verhalten an der Seitenlinie betrifft, würde ich zustimmen, aber sonst ist der Hütter schon jemand, der strahlt einfach mehr Energie aus, so im Alltag, ja, und der kann auch härter sein, ja, und der hat eigentlich auch mit seiner Aura, würde ich mal sagen, eine größere Autorität, ja. Glasner ist halt, aber das sind unterschiedliche Trainertypen, ja. Wir haben ja auch immer mal wieder die Diskussion gehabt in Dortmund mit Favre. Da kann man sagen, Hitzfeld war auch kein Lautsprecher, war aber ein super Trainer. Also ich glaube, es wäre zu einfach, das dann auf sowas zu schieben. Aber Unterschiede sind da auf jeden Fall schon da. Ich glaube schon, dass ein Hütter vielleicht auch über eine emotionale Art eine Mannschaft eher und besser packen kann als ein Glasner. Nur muss man sich auch aufpassen, dass man da den Spielern nicht zu sehr ein Alibi gibt. Ich würde sie jetzt nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Glaube aber, dass beide auf ihre Art und Weise Erfolg haben können. Nur habe ich auch große Zweifel. Marc hat es angesprochen, ob Glasner tatsächlich zu Frankfurt passt oder ob er nicht vielleicht auch individuell noch stärkere Mannschaft da trainieren müsste, wo er seine Ideen vielleicht besser umsetzen kann. Also ich zweifle so ein bisschen, ob er bereit ist oder bislang bereit war, sich auf die Gegebenheiten in Frankfurt und die Stärken der Mannschaft einzulassen und das richtig zu erkennen.
Thomas, jetzt muss ich, weil wir über Frankfurt sprechen, an dich als Sporthistoriker appellieren. Bernd Nickel hat mir nichts gesagt, aber zu meiner Entschuldigung, ich bin 1970 geboren und bin...
So, pass auf, ich wusste jetzt, weil ich habe in 2 Minuten meine nächste Schalte, ja. Das ist mein letztes Statement hier. Ja. Dr. Hammer ist für mich der Allergrößte, hat 4 Tore gemacht von Ellen, die er direkt verwandelt hat, also einer der größten, muss ich sagen, als Typ so. Ganz bescheidener Typ, Wahnsinnsschuss, hat über 140 Tore in, glaube ich, 420 Bundesligaspielen, also eine Quote besser als 3 als Mittelfeldspieler. Dass der nur ein Länderspiel hat, ist eigentlich ein Witz. Ein ganz bescheidener, netter, super Vertreter mit einem der besten Schusstechniken, die ich jemals gesehen habe und mit der Eintracht 3-mal DFB-Pokal gewonnen und 1-mal UEFA Cup. Ganz netter, bescheidener Typ, super Typ und mein herzliches Beileid an die Angehörigen und soll in Frieden ruhen.
Thomas, danke dir, raus mit dir, auf zu deiner Schalte.
Mach's gut, tschüss.
Tschüss. Ciao. Marc, wie ciao. Ja, Bernd Nickel in Frankfurt, wie muss man sich das vorstellen? Ewige Vereinsikone, auf welchem Level mit wem? Über Bruno Petzai oder nicht?
Oh, das mit Vergleichen tue ich mir das schwer. Ich habe ihn ja selbst auch nie gesehen. Ich habe es immer nur im Fernsehen und in den Nachrufen jetzt gelesen, unter anderem bei den Kollegen vom Kicker. Da ist mir noch eine schöne Anekdote aufgefallen, dass Nickel im alten Waldstadion von allen 4 Ecken Tore erzielt hat. Und er ist bis heute wohl der Mittelfeldspieler in der Bundesliga mit den meisten Toren. Und das sagt ja einiges über seine Klasse aus. Und da würde ich ihn jetzt gar nicht so sehr in den Ranking irgendwie stellen wollen. Er hat für den Verein eine Bedeutung. Dr. Hammer ist sein Spitzname und das wird ihm gerecht. Und er ist, ja, das, was Thomas eben sagte, Gedanken bei den Angehörigen. Er ist zu jung gestorben und... für den Club ist es eine traurige und für die Familie noch umso mehr eine traurige Nachricht gewesen.
Wäre es dann gut gewesen, Julian, natürlich rein hypothetisch, aber wenn damals ein Bundestrainer wie Hansi Flick am Start gewesen wäre oder meinetwegen auch Joachim Löw, der nicht so einen FC Bayern große Club-Bias gehabt hätte, weil nur ein Länderspiel, Thomas sagt es ja, mit diesen Statistiken ist ein großes bisschen verwunderlich, finde ich.
Ja, aber das wäre mir jetzt wirklich zu hypothetisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich war damals noch nicht auf der Welt und ich meine, ich habe auch in sporthistorischen Büchern immer nur über diesen Bayern-Block gelesen, ja, und über diese Kungeleien, die es da möglicherweise gab, aber um das seriös beurteilen zu müssen, hätte ich damals als Reporter arbeiten müssen.
Ja, jetzt mal verstehe.
Müssen. Wie war das damals genau? Ja? Und war das wirklich so, dass das Leistungsprinzip ausgehebelt wurde oder nicht. Man muss natürlich andererseits auch sagen, wir hatten damals halt auch eine ganze Reihe an Weltklasse-Mittelfeldspielern und ganz anders als heute. Ja. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir uns das heute nicht mehr vorstellen können, dass einer ist, der so viele Tore schießt, der so klasse ist. Ja, aber mit diesen Oberrats dieser Welt, wir hatten ja auch andere Superspieler. Die haben wir ja heute gar nicht.
Naja, und man darf nicht vergessen, 72 Europameister, 74 Weltmeister, hat ja ganz gut funktioniert alles miteinander.
Ja.
Ja. Kurze Pause und hoffentlich haben Marc und Julian vielleicht noch ein paar kleine Minuten Zeit, weil es gibt einen Trainer, der wieder zurück in der Bundesliga ist, mit dem ich so nicht gerechnet hatte.